herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Folge des Popkulturfunks. Diesmal geht es um Kunst. Möglicherweise habt ihr euch schon mal eine dieser immersiven Multimedia-Shows mit Van Goghs Sonnenblumen oder Gustav Klimts Kuss angeschaut, die gerade so ein Ding sind. Kunst wird mit neuen technologischen Mitteln und möglichst spektakulär inszeniert, um Menschen anzulocken, die vielleicht nicht unbedingt in ein Museum gehen würden, aber bereit sind, dafür ganz schön teure Tickets zu kaufen. Aber auch traditionelle Museen nutzen inzwischen sowas wie Augmented Reality, um Kunst an den Wänden lebendig zu machen. Und wenn dann noch Taylor Swift kommt und sich von Kunst inspirieren lässt, ist sie endgültig in der Popkultur angekommen. Also die Kunst, nicht Taylor. Die sowieso. Aber wo ist der Unterschied zwischen Kunst und Kitsch und ab wann wird traditionelle Kunst eigentlich Pop? Mit diesen Fragen seid ihr natürlich beim Popkulturfunk genau richtig. Mit dabei ist die freischaffende Künstlerin Olga Batt aus Mörfelden-Walldorf, direkt vor den Toren Frankfurts. Sie war lange Jahre Meisterpatissier in der gehobenen Gastronomie, bevor sie sich von Kuchen ab und zur Kunst hingewendet hat. Ich musste diese kleine Alliteration einfach einbauen. Olga macht zeitgenössische Kunst, malt vor allen Dingen gerne Frauenporträts und das mit knalligen Farben, die so richtig schön auf der Leinwand explodieren. Sie hat zuletzt aber auch Kunst kuratiert, zum Beispiel den Skulpturenpark in Mörfelden-Walldorf. Das ist eine jährliche Open-Air-Ausstellung. Die zieht jedes Jahr spannende Künstlerinnen an, umsonst und draußen. Aber das erzieht sie gleich alles nochmal viel besser selbst. Bitte sehr. So, Aufnahme läuft.
Auch hin.
Olga, herzlich willkommen in unserem kleinen, sehr improvisierten Studio hier. Wo erwischen wir dich künstlerisch gerade? Wo haben wir dich weggeholt? Von welchem Projekt oder von welchem Ding, an dem du dich vielleicht gerade festgebissen hast?
Ja, aktuell tatsächlich an mehreren Sachen. Ich liebe ja auch die Vielfalt, an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Zum einen an meiner neuen Serie. Das sind Acrylglasplatten, die ich bemale mit wieder typisch meinen abstrakten Frauenporträts. Nur diesmal ist die Besonderheit, dass die Werke aus mehreren Platten bestehen und auch unterschiedlich dick sind. Und das kann man sich so vorstellen wie mehrere Schiebegläser, die voreinander stehen mit noch einem Abstand. Also es bringt unglaublich viel Tiefe und Dimension in dem Ganzen mit rein.
Also dann wie so ein 3D-Gemälde sozusagen, kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Oder Effekt. Genau, das könnte man so sagen, ja. Und das Ganze auch in einem sehr speziell angefertigten Rahmen, um das Ganze auch wirklich so darzustellen. Also man muss es eigentlich live sehen. Es ist sehr schwer, das auch über Fotos oder Videos zu zeigen. Und
ja. Ich finde, man sieht es auf dem einen oder anderen Video, was ich bei dir schon gesehen habe, tatsächlich ganz gut. Wir werden es natürlich verlinken. Es klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Und vor allen Dingen komplizierter, als einfach in Anführungszeichen eine Leinwand hinzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Herausforderung ist vor allen Dingen, dass die Scheiben quasi von der Hinterseite bemalt sind. Also das Bild vorne auf der Scheibe ist glatt. Also die Scheibe ist glatt, ist es von hinten bemalt.
Du malst quasi rückwärts.
Genau. Und bei den Scheiben lässt sich das ja nicht so, also man schichtet nicht auf wie bei einer Leinwand, sondern ich nehme immer gern das Beispiel von einem Auge. Also ich fange an mit einem Reflexionspunkt, dann kommt die Pupille, dann die Iris und dann der Augapfel.
Krass, das stellt mir echt kompliziert vor. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen rückwärts, als man es eigentlich natürlicherweise tun würde.
Genau, also ich arbeite viel mit einem Spiegel, damit ich das von vorne sehe. Krass. Und wende dann immer wieder die Scheibe und ja.
Hammer, ja, das habe ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen Bilder von dir gesehen. Oder Video, wie was du da machst. Aber deshalb ist so kompliziert mir tatsächlich nicht vorgestellt. Okay. Dann lass uns mal in unser mega langes Skript reingehen. Mal gucken, wie wir durchkommen.
Ja.
Ich dachte, ich habe überlegt, so wie gehen wir denn, bevor wir so in so verschiedene Themen gehen, die ich mir so überlegt habe, können wir irgendwie über was Aktuelles sprechen, und bin tatsächlich über eine ganz schöne Anekdote oder Geschichte gestolpert aktuell. Es gibt zurzeit im Museum Wiesbaden ein Jugendstilgemälde von einem Künstler namens Friedrich Wilhelm Theodor Heiser. Von dem habe ich vorher noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich auch nicht tatsächlich. Aber
also gemalt ist es
so etwa um 1900. Es heißt Ophelia. Mhm. Jetzt könnte man vielleicht schon was ahnen. Auf jeden Fall kennen es seit kurzem sehr viel mehr Menschen.
Ja.
Dank Taylor Swift, weil die hat es nämlich in ihrem Video aufgenommen. Also das Bild muss man sich vorstellen, das ist eine hingestreckte Frau im Wasser treibend in so einem weißen, wallenden Kleid. Und sie hat genau dieses Bild aufgenommen im Video, erhebt sich aber dann aus dem Wasser. Ophelia heißt die Figur, die da dargestellt ist, kommt aus Hamlet. Habe ich mir übrigens alles angelesen, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung davon. Aus Hamlet, die sich aus unglücklicher Liebe am Ende halt ins Wasser stürzt. Und das holt sich Taylor Swift als Ophelia im Prinzip wieder zurück. Was ich total schön finde, weil das Kunst halt nochmal so ein ganz neues Leben einhaucht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich fand es total cool als Geschichte.
Ja, absolut. Also man muss auch dazu sagen, dass Taylor Swift der gemalten Ophelia auch wirklich ähnlich sieht. Und da hat sie ja eine gute Vorlage genommen. Aber ja, alles, was sie anfasst, geht viral. Und das hat ja jetzt nochmal eine ganz neue Welle bei den ganzen, vor allen Dingen Jüngeren, gebracht. Also mit dem Werk und auch mit dem Museum und auch das Interesse an alter, ich sage es mal vorsichtig, eingestaubter Kunst, dass sie wieder neu aufleben kann durch eben Popkultur, durch ja moderne, aktuelle Künstlerinnen oder Künstler.
Ja, natürlich das perfekte Beispiel jetzt für unser Thema hier, kam wie gerufen. Das Kunst im öffentlichen Raum, da gibt es natürlich viele spektakuläre Beispiele, über die man reden könnte. Mir ist so im Nachhinein aufgefallen, dass die Beispiele, die ich so aus dem Bauch raus aufgeschrieben habe, alle uralt sind. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht, also Christus verhüllter Reichstag hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das ist aber auch schon ewig her. Niki de Saint-Phalle, diese Nanas, diese großen, bauchigen Figuren, die gibt es weltweit. Da hat man vielleicht aber auch schon mal welche gesehen. Aber ich dachte, Ottmar Hörl, den kann man als erstes als Beispiel nehmen, so für spektakuläre Kunst im öffentlichen Raum, weil der halt noch aktiv ist und den haben wir gerade hier bei uns in der Nachbarschaft gehabt. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht nehmen wir den mal irgendwie so als erstes Beispiel. Du kannst natürlich noch ein bisschen mehr erzählen, weil du ihn ja auch getroffen hast. Was muss man über Ottmar Hörl wissen? Vielleicht für die, die ihn nicht kennen.
Er hat ja die 7000 Dürer Hasen, glaube ich, haben ihn besonders bekannt gemacht, aber nach diesem Prinzip hat er ja immer wieder Sachen neu erschaffen und sie an großen Marktplätzen verteilt und im Skulpturenpark jetzt war er bei uns aktuell im Felden-Waldorf gewesen, allerdings nur mit einer Skulptur und nicht Tausenden. Ja. Und ist schon beeindruckend, also das so ein bisschen zu verfolgen, mit ihm zu sprechen, was da sein Hintergedanke ist. Es ist halt schon diese Reproduktion seiner eigenen Werke. Ne? Also er sagt ja auch selbst, dass das jetzt vom Material gar nicht die Kunst oder das Hochwertige jetzt dran ist, sondern wirklich die Idee dahinter und diese Massenausbreitung.
Ja, also dazu muss man vielleicht sagen, dass gerade bei Skulpturen, da kommt es immer ein bisschen darauf an, woraus die gemacht sind, aus welchem Material. Und natürlich, das muss man über Ottmar Hörl vielleicht auch wissen, so habe ich ihn jedenfalls auch kennengelernt. Der hat halt immer sehr viel mit so irrwitzig großen Sachen gearbeitet, wo er zum Beispiel eben, du hast es gerade angesprochen, 7000 Hasen, und zwar nach dem berühmten Dürerbild in Nürnberg versammelt hat. Das hat er auch schon gemacht, glaube ich, mit Gartenzwergen und mit allen möglichen Dingen. Ja. Also, dass das immer sehr bunt, immer so Vervielfältigung. Und natürlich ist klar, die sind nicht alle aus Blattgold oder teurem Bronze oder sowas, sondern es sind dann schon vergleichsweise günstige Materialien. Aber da ist natürlich irgendwie so diese Auffälligkeit von, dass man das so vervielfältigt, ne? Das ist ja das, was so als erstes ins Auge sticht.
Ja, genau. Und er verkauft auch die einzelnen Skulpturen, ja.
Ja. Lustigerweise, eine kleine Anekdote am Rande, ich habe tatsächlich, das war eines der ersten Interviews, die ich geführt habe, als ich damals Volontärin war.
Mhm.
Und dann habe ich mit ihm ein Interview geführt in seinem Studio in Frankfurt. Und er hat 100 Jahre lang geredet, wirklich 100 Jahre. Und ich habe halt keine Ahnung gehabt, ich habe ihn auch nicht unterbrochen, aber das mache ich auch bis heute tatsächlich nicht so gern, weil ich mir denke, wenn die Leute irgendwie interessant erzählen oder so und ich habe eine Frage gestellt, dann lasse ich die natürlich ausreden. Aber der hat wirklich 10 Minuten am Stück geantwortet, ja. Und hinterher haben dann alle Cutter die Krise bekommen, ja, weil das musst du ja schneiden. Und bist du 5 Fragen, wo jemand jeweils 10 Minuten antwortet, gefühlt, ich übertreibe es jetzt mal, ich weiß es nicht mehr so genau, bis du das natürlich sortiert hast und geschnitten hast, wirst du wahnsinnig.
Ja, das
habe ich. Ich weiß nicht, ob er das heute noch macht, wenn man ihn nach seiner Kunst fragt.
Gar nicht. Also ich hatte mit ihm beim Skulpturenpark natürlich, haben wir uns öfters unterhalten und da war er eher sehr, sehr still und zurückhaltend und fast schon unauffällig gewesen.
Ja, lustig. Ja, Wir kommen zu diesem Skulpturenpark gleich nochmal, aber ich wollte nochmal ein bisschen weiter durchgehen. Warum eigentlich nicht? Lass uns doch mal über den Skulpturenpark reden, weil du bist ja selbst, du bist freischaffende Künstlerin, aber du hast ja dieses Jahr tatsächlich Kunst und Kultur auch nochmal kuratiert. Das hast du, glaube ich, vorher noch nicht gemacht, oder?
Genau, hatte ich nicht. Also seit August letzten Jahres habe ich angefangen, in der kommunalen Galerie, aber auch für den Skulpturenpark zu arbeiten und habe das ganze Projekt mit unterstützt und aufgebaut und die Künstlerinnen und Künstler da supportet und die ganzen Berichte und alles, was an der Arbeit noch im Hintergrund so steckt.
Aber ich stelle es mir krass vor, wenn man das noch nicht gemacht hat, sowas zu kuratieren und was alles so dranhängt. War das, was du sagen würdest, yay, das will ich die nächsten 10 Jahre machen, oder du sagst so, das ist eine coole Erfahrung, aber also ich weiß nicht, ob es was für mich ist, weil ich glaube, das muss man schon irgendwie wollen, oder?
Also ja, beides ein bisschen. Also es war eine tolle Erfahrung und ich habe es sehr gern gemacht und würde es auch weitermachen, aber es ist wirklich umfangreich und es ist ein Job für sich alleine. Da hat man auch nicht mehr so viel Zeit, anderes zu machen. Das nimmt einen wirklich viel ein. Das ist sehr, sehr viel Information, sehr viel Input, auch weil es so viele Künstlerinnen und Künstler sind. Also es waren jetzt zum Beispiel 13, die ausgestellt haben, aber es haben sich knapp 50 beworben. Also auch die werden ja alle akribisch die Bewerbungen durchgeguckt, die Inhalte, die ganzen Texte. Also das ist wahnsinnig viel, was da zusammenkommt.
Ja, ja. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil wir haben jetzt kurz gesprochen über so spektakuläre Geschichten wie halt eben 7000 Hasen, oder es gibt ja auch dieses berühmte, auch schon ewig her, Projekt von Josef Beuys, wo er 7000 Eichen gepflanzt hat. Das nannte sich, er hatte einen lustigen Titel, das hieß nämlich irgendwie Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung.
Genau.
Das war nicht irgendwie witzig. Aber also der Skulpturenpark, den es hier gibt in Mörfelden-Walldorf, das ist ja vor den Toren Frankfurts, das ist ja schon eine relativ große Sache, obwohl man es vielleicht, also das ist natürlich eher so eine Kleinstadt, das wirkt etwas kleinstädtisch natürlich im Vergleich zu so großen Sachen, aber es ist halt Wahnsinn, wie viel Arbeit da drin steckt. Also vielleicht muss man da auch nochmal dazu sagen, was für eine Wertigkeit dieser Skulpturenpark hier hat. Also es ist tatsächlich ja nichts so Kleines eigentlich.
Ja, absolut. Also auch für diese 7 Wochen Ausstellungszeit jedes Jahr kommt ja auch ein Versicherungsschutz und alles mit dazu und die Anfahrt allein der Künstler und Künstlerinnen. Also wir hatten ja welche aus Berlin gehabt. Das sind wirklich weite Wege, die sie zurücklegen. Und dieser komplette Aufwand von allen Seiten, der dahinter steckt, ist einfach unglaublich groß und deswegen auch so hoch angesehen. Ne? Also der Skulpturenpark für unsere kleine Stadt eigentlich sehr, sehr bekannt, bundesweit. Und
ist das für Künstler, also ich meine, es ist halt ja auch nicht selbstverständlich, dass man als Künstler, Künstlerin überhaupt eine Fläche bekommt für seine Kunst, ne? Oder wie schätzt du das ein nach den Gesprächen, die du so auch mit Künstlern geführt hast? Es ist ja für die vielleicht auch nicht immer so leicht, Ausstellungsraum zu bekommen für das, was sie machen?
Ja, absolut. Also gerade bei Skulpturenkünstlern, ne? Also wenn man jetzt im Bereich von Malerei ist oder Fotografie, hat man da deutlich größere Chancen, weil viele öffentliche Plätze jetzt auch einem da eine Möglichkeit bieten, einfach die Werke aufzuhängen. Also es ist ja auch Innenräumen, das ist ja auch wieder ein ganz anderer Versicherungsschutz. Aber bei Skulpturen ist es halt, ja, im öffentlichen Raum wird es schon schwieriger, da einen Platz zu finden. Und es gibt ja auch nicht so viele Skulpturenausstellungen.
Ja, ich habe mir auf den Zettel noch geschrieben auch, weil wenn wir über Kunst im öffentlichen Raum sprechen, könnte man natürlich auch über Street Art sprechen. Ich habe auch eine Folge über Graffiti gemacht, die verlinke ich natürlich auch. Von daher wäre das jetzt vielleicht nur ein kurzer Ausflug. Aber ich fand es trotzdem irgendwie spannend, weil ich finde, da bewegt man sich relativ schnell so im Grenzbereich. Da wird da auch viel natürlich, es ist immer noch Sachbeschädigung meistens, aber sehr viele KünstlerInnen, die halt bekannt geworden sind, die haben so angefangen. Ja. Also das heißt, da gibt es so ein, und dann ist es ja auch oft sehr beliebt, gerade wenn die gute Sachen machen, dann möchten Menschen das tatsächlich gerne haben. Zum Beispiel Peng, der Künstler, mit dem ich ja für die Graffiti-Folge auch gesprochen habe, der hat jetzt eine Ausstellung gehabt, die natürlich jetzt so semi-öffentlich war, in dem Sinn, dass er da nicht rumlief und Sektgläser verteilt hat. Ja. Aber es gab eine offizielle Ausstellung und da gab es so kleine Karten, da steht drauf Peng Me. Und dann kann man quasi eine Nachricht schreiben und sagen, hier wohne ich und solltest du in der Gegend sein? Ich hätte nichts dagegen. Also das finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee, aber ich habe es natürlich nicht ausprobiert.
Ja.
Was passiert?
Ja, das ist wirklich spannend. Aber gerade so einige Graffiti-Künstler haben es ja auch geschafft, anfänglich von ja eher dem illegalen Weg dann irgendwann hinzu zu dem legalen Weg oder auch, also auch für Aufträge, ne? Also ja, gerade auch der Monsieur
Schaar?
Ja, genau.
Ja, der war ja
auch, genau. Ja. Bei ihm ist das ja auch irgendwie ähnlich gewesen.
Ja.
Und dann ist es ja so teils illegal und teils legal und macht ja eigentlich die Sache dann noch interessanter.
Ja, weil wir ihn gerade angesprochen haben, Monsieur Schaar, der malt, vielleicht hat das der eine oder die eine oder andere schon mal gesehen, so eine gelbe, wie so eine Grinsekatze.
Genau.
Und die, der ist, das ist ein Schweizer. Ich habe Bilder von ihm gesehen in Straßburg bei einem Urlaub mal. Und da hatte jemand tatsächlich, also das ist illegal gemalt gewesen, aber jemand hat tatsächlich da eine Plexiglasplatte drüber gemacht, weil er offensichtlich das Ding behalten wollte und nicht wollte, dass irgendjemand drüber schmiert. Und dann habe ich irgendwie neulich mal, als ich Fotos aufgeräumt habe und geguckt habe, was könnte ich mal noch einkleben? Also ich habe ja noch von früher auch viele Fotos. Heute ist das meiste digital, aber ich habe noch so alte Sachen gehabt. Und ich habe tatsächlich ein Bild gefunden von einem New York-Urlaub, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo diese Katze auf einer Hauswand drauf war.
Mhm.
Das fand ich ein lustiges Fundstück. Ja. Also der hat tatsächlich weltweit gemalt und ist heute etablierter Künstler, könnte man sagen.
Ja.
Aber ich glaube, er macht immer noch illegale Sachen.
Ja, ja, auch aber teils und da halt auch auf Aufträgen, ne?
Also
ist halt gefragt.
Ja. Auch eine spannende Künstlerin, finde ich, ist Hera.
Ja.
Auch eine Street-Art-Künstlerin, die tolle Sachen macht. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, die hat auch illegal angefangen. Möglicherweise macht ja auch die noch sowas illegal, aber die wird für große Projekte auch oft angefragt.
Ja. Ja, sehr oft. Sie ist da schon sehr weit. Also ihre Werke kennt man auch einfach. Sie hat ja auch vorher erstmal in diesem Duo, glaube ich,
ja, Herakut, glaube ich,
genau,
ist das,
ja,
sie als Duo mit einem anderen Künstler zusammen, ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist das ist eigentlich eine prima Überleitung zu Street Art.
Ja.
Ist das Kunst oder kann das weg? Also das ist eine Redewendung, die man ja immer mal wieder hört oder liest. Oder geht's nur mir so? Hast du die auch schon häufiger mal gehört?
Ja, unglaublich oft. Also das Thema kommt gerade auch, hatten wir eigentlich auch ein tolles Thema, ein gutes Beispiel beim Skulpturenpark gehabt. Aber nicht jetzt bei der letzten Ausstellung, sondern beim Jahr zuvor. Und zwar die Frau Paul, Katrin Paul heißt sie, die Künstlerin aus Frankfurt. Sie arbeitet sehr, sehr viel mit Papier und ihre Idee war, also es geht ja auch beim Skulpturalen oft um Installationen oder temporäre Sachen, ne? Also die auch mal zwischenzeitig jetzt nicht handwerklich jetzt stark ausgearbeitet sind, sondern wirklich nur für einen Denkanstoß zählen. Und da hat sie diese gepressten Pappwürfel, also die man, ja, vom Bösen hat sie die tatsächlich geholt, so hat jetzt auch gut zum Thema gepasst. Die hat sie ja platziert beim Skulpturenpark und wollte damit ja auch so ein bisschen den Kreislauf vom Baum zur Pappe, zum Recycling und halt wieder zurück in die Kette führen. Und ja, diese Pappwürfel sind auch im Laufe der Zeit halt durch Wetter, also durch Regen und Wind extrem zerfallen und kaputt gegangen und auch ein paar Leute, die sich daran vergangen haben und da ein bisschen was rausgerissen, gehört auch dazu. Sie hat es wirklich gut aufgenommen, weil sie gesagt hat, das ist genau dieser Verfall, ja, also was es zeigt und einfach ein Denkanstoß eigentlich geben soll.
Mhm.
Und da gab es auch sehr, sehr viele Gäste, die das sehr schwer fanden, ja, als Skulptur anzuerkennen.
Ja.
Als sie gesagt haben, das findet man auf jedem Wertstoffhof. Aber das zeigt ja wieder, der Kontext spielt eine Rolle und macht klar so, ja, recycelte Pappe in einem ganz anderen oder auf einer ganz anderen Fläche zu Kunst.
Ja. Kunst ist vergänglich, heißt es doch immer.
Ja.
Aber tatsächlich habe ich dann mal wissen wollen, weil ich sage das natürlich auch ganz oft so als Witz oder so, ist es Kunst oder kann das weg? Und dann wollte ich mal wissen, woher kommt das eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung mehr, ob das mal irgendwie einen Kontext hatte oder so. Und was ich gefunden habe, ist, dass es tatsächlich vielleicht nicht nur, aber auch auf ein Programm von Mike Krüger, von dem Comedian zurückgeht. Das habe ich dann bei YouTube gefunden, habe sehr lang rumgeschattelt, bis ich die Stelle gefunden habe und muss sagen, der eigentliche Sketch ist total langweilig. Also das ganze Programm ist da offen gestanden, nicht gut gealtert. Also der sitzt da irgendwie auf der Couch und hat so einen Umzugskarton vor sich. Das ist, glaube ich, so das Setting, dass er da Sachen ausräumt und dann immer sich fragt, ist das, oder an einer Stelle sich fragt, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, also es ist halt wirklich nur so semi-lustig. Aber was es trotzdem gibt, ist, also so, das werde ich nachher auch nochmal kurz aufnehmen, das wird dann immer wieder angewendet, wenn irgendwas komisch ist oder wenn Kunst irritiert oder wenn man es nicht versteht oder sowas. Und es gab so ein paar lustige Anekdoten, die ich gefunden habe. Zum Beispiel eine Skulptur von einem sogar Dedel-Absolventen, Michael Beutler hieß der.
Ja.
So eine große gelbe Installation in Frankfurt und die haben die Stadtwerke abgeräumt, als Sperrmüll verbrannt.
Genau. Ich glaube, es waren sogar mehrere auch in der Stadt, ja. Ja.
Ja, das fand ich sehr lustig. Und das zweite Beispiel, was ich auch witzig fand, das ist auch tatsächlich viral gegangen. Es gab in Spanien irgendwo so ein Jesus-Fresko.
Ja.
Und das ist halt auch schon, wie das bei so Fresken oft ist, das war halt ziemlich angegrabbelt. Und dann hat eine ältere Dame sich gedacht, sie repariert das oder restauriert das jetzt. Und das sah wirklich aus wie ein Monchichi, wie diese Affen.
Genau.
Unfassbar lustig. Und das haben sie natürlich alle drüber lustig gemacht. Und
der Monkey-Jesus.
Ja, genau. So haben wir das dann genannt. Das war wahnsinnig lustig. Aber tatsächlich haben das fand ich auch ganz, das ist eigentlich das Schöne an der Geschichte, dass es keiner wirklich krumm genommen hat. Sie ist dafür jetzt auch nicht, verurteilt worden als Sachbeschädigung oder so. Ich weiß gar nicht, ob sie das dann nochmal richtig restauriert haben.
Nee, ganz im Gegenteil. Die haben durch dieses Missgeschick eigentlich, was da entstanden ist, oder die Verunstaltung, hat das den Tourismus extrem angekurbelt, dass sie sogar entschieden haben, die Frau auch teils dafür zu bezahlen. Und sie hat aber die Einnahmen quasi dafür als zur Spende rausgegeben, weil es ihr so unangenehm war, dass sie es vermasselt hat. Und es hat im Gegenteil, es hat ja eigentlich noch so eine positive Welle erbracht, ja. Also das passiert ja auch oft, wenn Kunst, wenn auch versehentlich zerstört wird. Da habe ich auch ein gutes Beispiel, ein privates sogar. Dann kann das ja nochmal eine ganz andere Wendung haben.
Ja.
Wir hatten ja vor, das hast du ja mitbekommen, vor ein paar Monaten habe ich im Rahmen eines Kunstprojektes mit ein paar Schülern der Bertha-Schule einen Kreisel bemalt, also einen Straßenkreisel, Straßenverkehrskreisel. Und den haben wir in Regenbogenfarben bemalt. Die Idee ist jetzt nicht neu, das gibt es ja in vielen Großstädten. Und war eine tolle Aktion, erfolgreich. Und ungefähr eine Woche, nachdem wir den Kreisel bemalt hatten, wurde er halt extrem verunstaltet, also mit Schmierereien und mit Sprayfarbe. Also es war wirklich hartnäckig irgendwas drüber gegangen. Und ich war gar nicht so schockiert über diese Aktion, denn tatsächlich hat diese Schmiererei eigentlich dem Kreisel die nötige Aufmerksamkeit gegeben, die er verdient hat. Und ja, dadurch ist ja total viel passiert. Dann gab es ja auch noch eine Demo, die war auch nicht von der Stadt und auch nicht von mir inszeniert. Das waren einfach Bürgerinnen und Bürger, die sich da zusammengetan haben und das Ganze nochmal aufleben wollten und laut geworden sind. Also fand das auch sehr rührend, aber also was dadurch alles passiert ist. Aber es hat die Zerstörung gebraucht.
Ja, das ist ja leider, hier ist es, würde ich auch sagen, letztlich positiv gedreht worden und das ist auch, glaube ich, das Wichtige daran.
Ja.
Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass man wenn man so Regenbogengeschichten im Moment macht, tatsächlich fast immer mit Schmierereien rechnen muss. Das finde ich, das ist eigentlich wirklich eine Sauerei. Ne?
Ja.
Aber ich finde es gut, dass man sich hier das sozusagen zurückgeholt hat.
Ja.
Ein Stück weit.
Ja. Also es wurde auch entfernt. Es ging durch die Reinigung, also durch die städtische Reinigung. Ja. Wir haben da was gemacht. Ging alles weg. Ich hätte sogar tatsächlich erhalten wollen und in das Bild integrieren, ne? Also gar nicht wegmachen, weil es, oder neu übermalen, das bietet ja auch nur wieder, eine neue Zielscheibe.
Mhm.
Aber,
Ja. Hat jetzt nicht so eine perfekte Überleitung vielleicht, aber irgendwie, finde ich, passt in den Kontext auch so ein bisschen das Thema Dadaismus. Kam ich jetzt auch nur drauf, weil ich geschaut habe, was gibt's denn so? Ich gehe ganz gern in die Schirn tatsächlich. Ist einfach, finde ich, eine tolle Kunsthalle, die wir hier in Frankfurt haben. Dann habe ich geguckt, was gibt's an aktuellen Ausstellungen eigentlich da? Und es gibt eine über eine Dada-Künstlerin, Suzanne Duchamp. Mhm. Tatsächlich eine Pionierin von Dada. Und ich, also muss gestehen, ich kannte mich mit Dadaismus jetzt oder dem Hintergrund auch nicht besonders gut aus und habe das auch nur mal nachgelesen. Und das kommt tatsächlich daher, dass viele KünstlerInnen nach dem Ersten Weltkrieg so etablierte Konventionen generell in Frage gestellt haben und halt alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Das finde ich ganz spannend, weil wir vielleicht jetzt auch wieder teilweise in so aufgeregten und auch teilweise gewalttätigen Zeiten leben. Und man sowas vielleicht auch wieder braucht. Also ich will jetzt gar nicht so Phrasen dreschen, so mit Kunst die Welt retten oder so, aber ich glaube schon, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man aktuelle Sachen irgendwie kommentiert oder damit spielt. Also man kann natürlich unterschiedlich damit umgehen, aber ich glaube, das ist halt die Möglichkeit, die KünstlerInnen haben.
Ja, auf jeden Fall. Und Kunst ist einfach ein gutes Medium für die Kommunikation, ne? Also einfach das zu nutzen. Ja.
Ja. Das kann ich auch. Ist ja so ein bisschen so ein leicht abschätziger Kommentar und gelegentlich, natürlich habe ich mich dabei auch schon ertappt, dass ich das mal sage bei so Dingen, wo ich denke, so, naja, also mega kompliziert technisch ist das jetzt irgendwie nicht. So, wahrscheinlich geht es darum auch gar nicht immer. Und ich gebe zu, wenn ich manchmal Sachen ausprobiert habe, habe ich dann festgestellt, ja, okay, gut, ich gebe es, so einfach ist es vielleicht doch nicht. Aber das ist häufig, glaube ich, bei abstrakter Kunst gerade.
Ja.
Der Fall, warum hat gerade die vielleicht so eine Wirkung?
Ja, weil, Leute schauen sich an und sagen, es ist einfach so ein Zugeschmiere auf Leinwänden und könnte ich ja auch. Ich denke mir dann immer, ja, wahrscheinlich, aber du hast es halt nicht gemacht. Also das ist der entscheidende Unterschied. Es ist ja auch der Mut und das Wagnis, einfach sich da zu trauen, so etwas zu machen und damit auch rauszugehen. Also nicht jeder fühlt sich ja dadurch bewegt, das zu zeigen. Und wenn es so viel Zuspruch bekommt, dann hat es ja doch irgendwas erreicht. Aber trotzdem, wenn man sich mal an abstrakte Kunst macht, also man sieht es auch bei den großen Meistern, die haben meistens ja mit Porträts oder figürlichen Sachen, also wirklich fotografischen Zeichnungen, angefangen und sind später nach Jahren erst zur abstrakten Kunst gekommen. Also es ist für viele doch geistig eine stärkere oder größere Herausforderung.
Ja, ich finde, was mir ganz gut erklärt hat, war, ich habe mir eine Doku angeguckt über Jörg Richter. Du meine Güte, der Mann heißt Gerhard Richter. Valentina, was war denn da los? Sorry, ich musste kurz dazwischenhauen. Das kann man so nicht stehen lassen bis zum Schlusskommentar. Gerhard Richter, der Mann heißt Gerhard Richter. Ignoriert alles, was ich dazu gesagt habe. An einer Stelle sagt er dann, dass der Anfang eigentlich immer am schwersten sei, beziehungsweise dass man, also das kann, man muss sich das, glaube ich, angucken, wie er das, weil der macht ja so riesige Sachen teilweise. Er hat ja dann auch so große, ich weiß nicht, wie der Begriff da ist, aber der hat praktisch wie so Bretter, die er links und rechts nehmen kann, mit denen er dann quasi
so
über... so Riesenrakel, mit denen er dann über das Bild geht. Und natürlich, wenn solange die Leinwand leer ist, kannst du alles damit machen. Aber wenn du angefangen hast, kannst du irgendwann natürlich nicht mehr zurück.
Ja.
Und das ist irgendwie... Ich wünschte, ich könnte es besser erklären. Aber da habe ich dann gemerkt, jetzt verstehe ich so ein bisschen... Weil du siehst ja normalerweise, wenn du so abstrakte Kunst siehst, du siehst ja nur das Ergebnis, aber du siehst nicht den Weg dahin.
Genau.
Und je länger du an einem Bild rummalst, desto mehr kannst du es ja auch verkacken, um es mal so zu sagen.
Ja.
Irgendwie. Und denkst du, bis eben war es noch gut. Und diese drei Striche, die ich jetzt gemacht habe, da hätte ich vielleicht besser drauf verzichtet. Wenn du weißt, dass du ein Motiv malst, ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil das Ziel so klar ist. Aber bei abstrakter Kunst ist unter Umständen das Ziel ja nicht klar.
Ja.
Es ist nicht so eindeutig halt.
Und vor allen Dingen bei figürlichen Sachen oder bei einem Porträt oder sowas, da ist es jetzt für den Betrachter auch leichter zu greifen, weil es einfach erkennbar ist als das, was es ist. Und man es einfach als richtig, dann ist ja auch schon eigentlich Quatsch, es als richtig oder falsch zu betiteln. Ja. Aber es wird leichter einfach für den Betrachter greifbar. Und bei abstrakter Kunst ist er halt mehr herausgefordert, also auch im Denken. Mhm. Ne?
Ja. Kunst kann natürlich auch schnell zu Kitsch werden. Also Dinge, die mal wirklich künstlerisch hohen Wert hatten, kriegen dann manchmal so ein bisschen was, ich weiß nicht, sowas Kitschhaftes. Also das sehen wir vielleicht daran, dass man wahnsinnig viele Menschen sieht. Das ist im Moment, glaube ich, gerade so ein Ding mit Frida Kahlo in irgendeiner Form. Auf dem T-Shirt, auf der Tasche, keine Ahnung, als dann irgendwie Van Gogh eine Ausstellung war, da rannten alle mit Sonnenblumensocken rum und so. Das gibt so ein paar Motive, die so hart ausgeschlachtet wurden, dass so ein bisschen das zu Lasten der Kunst geht, habe ich manchmal das Gefühl, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Also ich mag Kitsch, wenn er gut ist, wenn er ehrlich ist, wenn er seinen Charme hat, wenn wenn es Erinnerungen weckt oder auch vielleicht mal ein Einzelstück ist oder irgendwie, weiß ich nicht, von der Oma irgendwas so ganz Besonderes, ja. Aber dieses überreproduzierte, gerade Beispiele von Van Gogh oder Frida Kahlo oder noch eine Mona Lisa mit einer anderen Sonnenbrille. Also ich kann es nicht mehr sehen. Ich mag sowas auch nicht. Und ich finde, da verliert das einfach alles. Also ja. Dieses Besondere ist dann einfach weg.
Ja. Ich meine, das Wesen von Popkultur ist natürlich, dass manche Dinge dann so zu Medienikonen werden, ohne dass man einen Kontext hat, ne? Weil Frida Kahlo wird ja nicht zu einer schlechten Künstlerin, nur weil alle dieses Porträt von ihr auf einmal auf ihr Schulmäppchen gedruckt haben oder keine Ahnung, zu Hause in 17 Drucken hängen haben oder so. Macht sie natürlich nicht zu einer schlechteren Künstlerin.
Nee.
Und natürlich würde ich tendenziell immer dazu aufrufen, sich das vielleicht mal genauer anzugucken oder so. Aber das ist halt die Problematik daran, ne, wenn es so halt so stark überreproduziert wird.
Genau, ja.
Es gibt ja noch so einige Dinge, die sozusagen immer wieder geremixt wurden. Zum Beispiel die große Welle von Kanagawa. Die hat vielleicht jeder schon mal irgendwie gesehen, diese große blaue Welle.
Mm.
Auch gerne auf T-Shirts.
Ja.
Und das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist zumindest, wenn man Apple-Produkte benutzt, als Emoji die Welle. Das ist tatsächlich nachgefunden.
Ach ja, echt?
Die Welle.
Ah, ja klar. Ja. Stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ja.
Ja. Ja, man kennt es auch, aber ich habe da auch nicht so drauf geachtet. Ich habe das jetzt einfach zufällig, als ich nochmal über dieses Bild nachgelesen habe, bin ich drüber gestolpert.
Stimmt.
Und es ist natürlich für Japan, muss man auch sagen, ein großer Werbeträger geworden, ne? Weil das jeder damit irgendwie verbindet. Das ist so, wirkt auch so typisch japanisch, ist vielleicht ein bisschen doof gesagt, aber es hat halt eine sehr starke Connection einfach mit Japan.
Ja.
Ja. Und das Mädchen mit dem Perlenohrring.
Genau, stimmt. Das auch, ja.
Da habe ich mich selbst auch schon dran vergriffen, sozusagen.
Also ich finde es auch nicht verwerflich. Jeder kann das machen, ob jetzt eine neue Variante daraus künstlerisch gestalten oder Produkte kaufen, wo das unzählig drauf gedruckt ist. Aber muss man halt für sich finden, ne? Ob das einem gefällt oder dann irgendwie ein anderer, andere Form von Kitsch.
Ja, es hat ja auch oft Charme. Also es gibt ja schon immer wieder witzige Sachen, wo man denkt, da hat jemand tatsächlich nochmal irgendwie einen Punkt getroffen oder so.
Ja.
Also ich habe mal irgendwie auch, das war, glaube ich, ein Kalender, wo jemand Tiere porträtiert hat, also gezeichnet, nicht echte Tiere, aber als die so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit bestimmten berühmten Motiven hatten, dann gab es, glaube ich, von diesem Vermeer mit das Mädchen mit dem Perlenohrring, das war ein Meerschweinchen.
Ah.
Also so ein sandfarbenes Meerschweinchen. Auch sehr lustig. Kunstfälschungen. Gibt es natürlich, seit es Kunst gibt.
Ja.
Und auch viele spannende Fälle. Ich bin an einem hängen geblieben, wo ich eine gewisse Beziehung dazu habe, weil das mal bei uns auf Dreisat gelaufen ist. Es gibt eine Serie über einen Schweizer, ich glaube, es ist ein Schweizer Künstler, Wolfgang Beltracchi.
Ja.
Der ist sehr bekannt geworden, weil er wahnsinnig viele Bilder gefälscht hat. Und bis er dann aufgeflogen ist, hat es zusammen mit seiner Frau relativ groß aufgezogen, bis er dann dafür eben ins Gefängnis gewandert ist und danach aber wiederum eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, weil er dann Prominente porträtiert hat oder so. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, also ich glaube, er ist ja sehr, sehr bekannt. Und was er mit seiner Frau über all die Jahre gemacht hat, das ist schon unglaublich, wie die damit durchgekommen sind. Also, aber man muss ja auch dazu sagen, diese Fälschungen waren ja unglaublich gut und zwar nicht nur einfach also die werden ja geprüft, also die sind ja wirklich in die Historie gereist und haben alles im Original quasi nachgebaut und vom Rahmen bis hin zur Farbe. Er hat ja die Farben selbst hergestellt aus den Pigmenten und dann wirklich mit Eigelb und das Ganze so reproduziert quasi, dass es einfach wie das Original aussieht. Also so weit muss man auch erstmal kommen, das ist schon eine Kunst für sich, ne?
Ja, das ist eigentlich völlig verrückt, weil ich denke so, sag mal, bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass das vielleicht von vornherein irgendwie was Legales draus hättest machen können? Keine Ahnung, wahrscheinlich war die Zeit irgendwie nicht da oder so. Weil jetzt hast du zum Beispiel, es gibt ja auch so Serien wie Das Geheimnis der Meister, wo ein Team von KünstlerInnen und ExpertInnen genau das macht, also rauszufinden, wie bestimmte Farben entstanden oder gemischt wurden oder bestimmte Effekte oder sowas und das dann versuchen nachzumalen.
Ja. Ja, spannend. Also er hat ja jetzt dann im Nachgang, macht er ja jetzt oder ist er auch unter anderem berühmt auch durch seine eigenen Werke. Also er baut ja jetzt also gar nicht mehr Kopien, sondern wirklich was ganz Neues auf und hat auch seinen Erfolg mit. Aber ist natürlich eine spannende Geschichte, wie man so weit gekommen ist.
Ja, total. Was ich ganz lustig fand, ich habe dann ein altes Interview von ihm entdeckt, wo er gefragt worden ist, ob es denn noch Fälschungen von ihm gibt, also oder wie viele noch in irgendwelchen Museen hängen. Er sagt ja so 250.
Echt?
Also es ist ja jetzt nicht so wenig, er wollte aber nicht sagen, welche.
Ja, ja.
Verständlicherweise.
Ja, ich habe auch irgendwo mal gesehen, dass er gefragt wurde, ob er seine Bilder erkennt, also wenn er eine Fälschung, also eines seiner Bilder irgendwo sieht. Und er sagt ja natürlich, aber ich sage da nichts, ich gehe einfach. Also er hat auch wirklich viel Humor und ja, so schön mit anzusehen, oder?
Ja. Ja, ich verlinke da auf jeden Fall natürlich was in Shownotes. Kunst und Geld, auch ein spannendes Thema.
Ja.
Und natürlich ist Kunst wertvoll, nicht nur ideell, sondern auch in harter Währung. Ich habe da mal geguckt, okay, wie bewerte man das eigentlich? Und es gibt tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, zwei Bewertungskriterien. Das eine ist der Kunstkompass, der nach Relevanz bewertet. Also zum Beispiel, ob KünstlerInnen schon regelmäßig große Einzelausstellungen hatten oder ob so große Events sind, die bekannt sind, wie zum Beispiel die Biennale.
Ja.
Und macht dann, ich glaube, so ein Punktesystem oder sowas. Und das andere, also, und da sagt man natürlich so, okay, da kannst du ungefähr ablesen, wie so eine Wertigkeit oder Relevanz ist. Dann gibt es aber noch einen anderen, der My Moses Fine Art Index.
Ja.
Der orientiert sich an Verkaufspreisen, Stichwort Rendite. Also da wird dann einfach geguckt, was hat quasi das Bild original mal aufgerufen bis zum letzten bekannten Verkaufspreis. Und dann weißt du natürlich, was du an Rendite hast. Relativ schnöde. Aber eindeutig, und da wird dann natürlich gerne dazu gesagt, so naja, also Leute, die sich für Kunst als Invest interessieren, die haben meistens keine Ahnung davon. Für die ist das halt irgendwie so der beste Index.
Ja, es ist, gehört eigentlich schon zum Aktienmarkt, ne? Es ist halt so eine andere Sicht. Ja, schwierig. Also ich finde, Kunst hat halt immer auch einen emotionalen Wert und kann man jetzt nicht nur an Zahlen erfassen, aber natürlich gibt es, ich glaube, dieser Markt ist auch wahnsinnig groß. Also.
Ja. Also wahrscheinlich landen ja bei dir auch mal gelegentlich Menschen, oder? Die Kunst von dir kaufen, auch mit der Idee so, okay, das ist eine junge Künstlerin mit ersten Erfolgen. Who knows, wo das hinführt?
Mal,
oder?
Also ich finde es auch
schon, und noch nicht untergekommen so.
Doch, auch nicht zu wenig. Ich finde es auch immer so schmeichelhaft, weil Kunden, die bei mir jetzt Werke, also vor allen Dingen von meinen Serien irgendwie kaufen, sagen auch, das ist eine Wertanlage und wer weiß, ich habe ja deinen Werdegang die letzten Jahre verfolgt, da ist ja viel passiert. Mal gucken, wo wir in 10 Jahren stehen, wer weiß, was das wert ist. Also es ist natürlich sehr, sehr, sehr schön und schmeichelhaft, sowas zu hören und klar.
Eine Künstlerin, die ich total toll finde, wo das, glaube ich, ähnlich war, ist Elisa Klinkenberg. Ist eine ehemalige Tennisspielerin und die macht auch so abstrakte Sachen, viel mit Texten, sehr witzigen Texten, deswegen gefällt mir das, glaube ich, auch so gut. Und dann habe ich aus Neugier mal geguckt, so was sie so verkauft auf ihrer Webseite und steht überall Preis auf Anfrage. Das habe ich mich aber nicht getraut. Ich will es gar nicht wissen. Also ich glaube, das dürfte auch schon relativ hoch sein, weil die ist auch relativ erfolgreich, hat auch ein paar Galerieausstellungen gehabt und so.
Ja, das sehe ich bei vielen, auch vielen Kollegen tatsächlich, dass sie ihre Preise nur auf Anfragen herausgeben quasi.
Ja, warum? Was glaubst du, warum? Oder hat das unterschiedliche Gründe?
Schwer zu sagen. Also es könnte mit Sicherheit auch ein bisschen so nach Robin Hood-Style sein. Also kommt auf den Kunden an und dann wird der Preis festgelegt. Vielleicht auch einfach, um sich das offen zu halten. Ich glaube, Preise oder den Preis zu nennen bei der eigenen künstlerischen Arbeit, ist vielleicht auch so ein bisschen die Scham da, das also offen zu geben. Ja. Ich sehe das persönlich anders. Ich mag, wenn es ehrlich und fair, transparent kommuniziert wird. Bei mir sieht man überall alle Preise. Also ich sage die auch immer ganz klar. Ich finde das völlig in Ordnung. Also gerade auch, wenn es um Auftragsarbeiten geht, weil da ist es ja auch noch mehr eine Dienstleistung wie bei jedem anderen handwerklichen Beruf. Also ja, klar.
Ja. Ja, ich habe festgestellt, dass ich mit Sachen, die ich mache, ich bin die schlechteste Verkäuferin der Welt. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich habe das mal so aus Spaß einfach nur probiert, letztes Jahr so mal auf so Kreativmärkte zu gehen oder so.
Ja.
Und habe halt festgestellt, so ich rauche da komplett ab. Also erstens mal spreche ich nicht gern irgendwie über meine Kunst. Und also weil ich auch denke, das, was ich mache, ist, ich will es gar nicht so nach Motto, das ist die beste Kunst der Welt, das ist ja immer total subjektiv so. Aber Für mich ist es schon Kunst, das ist keine Deko. Wenn es jemand so sehen will, ist das zwar vollkommen in Ordnung, man kann das gerne so behandeln und auch so erwerben, aber es ist halt für mich dann schon mehr und ich kann das nicht bewerben. Ich bin so schlecht darin, dass ich es aufgegeben habe.
Oh Gott, wie schade drum.
Ja, naja, also ich meine, wenn jetzt jemand sagt oder zufällig irgendwas sieht und sagt, ich würde dir das gerne abkaufen, würde ich es wahrscheinlich machen, aber dann wäre ich schon in höchster Not, weil ich nicht wüsste, was für einen Preis ich dafür aufrufen soll. Und dann immer denken würde, ja, das ist völlig ein bisschen, das ist so total absurd, das ist viel zu viel oder ja, das ist zu wenig. Ich weiß ja auch nicht. Deswegen ist die Wohnung meiner Mutter zum Beispiel eine Galerie.
Mm.
Weil dann hängt halt viel da oder so. Und ich verschenke tatsächlich auch viel.
Ja.
Ich mich einfach nicht traue, aber das, ja. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei manchen Künstlern tatsächlich auch so ist, dass das vielleicht noch ein Faktor dazu kommt, dass man nicht abschrecken will mit Preisen oder so. Das hatte ich mich auch gefragt, ob manche das vielleicht deswegen machen.
Kann auch sein, weil Preise werden ja auch, also ich kenne viele, die das nach so einem Künstlerfaktor berechnen. Es gibt so eine Faustformel, die kann man nutzen bei Gemälden oder Skulpturen, um da einfach einen Preis festzulegen und dann anhand dessen errechnest du dir den Preis für all deine Werke.
Guck mal, das wusste ich gar nicht. Das, ja.
Das ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Höhe plus Breite mal den Künstlerfaktor, den du dir selbst gibst und den machst du abhängig davon, wie hoch dein Bekanntheitswert ist.
Ja.
Ich halte von diesem Faktor nicht so viel. Ich mache das nicht. Ich lege die Preise fest anhand von, also A, ideellem Wert auf jeden Fall und Material, was ich da reingesteckt habe.
Ja.
Was ich nicht mache, ich berechne nicht meinen Stundensatz, weil da könnte man nichts von mir kaufen. Nee. Ich stecke so viel Arbeit da rein und manchmal ist es einfach auch so, gerade bei den eigenen Serien, da steckt man manchmal so einfach wahnsinnig viel Zeit drin und möchte es auch. Und dann, das ist auch gut so, weil da ist einfach so viel Persönliches drin. Und manche gehen einfach so von der Hand weg, dass sie in ein paar Minuten fertig sind, gerade bei kleinen Werken. Und dann kann ich sie ja nicht unter einem Stundensatz verkaufen. Ja. Also ist
Ja, ich war auf jeden Fall total frustriert, weil da waren viele Leute, die tolle Sachen, man war auch ganz unterschiedlich, also künstlerisch, handwerkliche Sachen oder so Makramee-Geschichten oder auch so bedruckte Fliesen oder so. Mhm. Das waren total schöne Sachen, die haben verkauft, gefühlt wie geschnitten Brot. Ich so gar nicht. Und dann dachte ich mir so, das ist so frustrierend und irgendwie, also ich mache es ja vor allen Dingen, weil mir Spaß macht und natürlich muss ich zugeben, bin ich einigermaßen privilegiert. Ich muss nicht davon leben.
Ja.
Für mich ist es jetzt halt ein vergleichsweise teures Hobby. Aber es macht halt einfach Spaß. Und ich weiß schon auch, das hat für mich tatsächlich auch so ein bisschen therapeutische Zwecke, wäre jetzt zu viel gesagt. Ja. Aber es ist einfach wirklich was für meinen Kopf.
Ja.
Also wo ich abschalten kann und mich darauf fokussieren kann, weil ich eher tendenziell sonst die Schwierigkeit habe, dass ich das nicht so gut kann.
Mhm. Und das ist einfach ein schöner Ausgleich auch, ne?
Ja. Und klar, wenn das jemand schön findet oder sagt, du hast ein gewisses Talent oder Kreativität oder sowas, dann ist es natürlich eine sehr angenehme, total tolle Bauchpinselei.
Mm.
Aber gesagt, da bin ich vielleicht noch in der privilegierteren Rolle als andere Menschen. Vielleicht noch ganz kurz eingeschoben, was aktuell ist, weil ich da gerade auch gestern noch drüber gestolpert bin. Gustav Klimt.
Mhm.
Auch ein bekannter Maler. Da hat es jetzt, glaube ich, auch, war das letztes Jahr oder dieses Jahr, eine große Wanderausstellung gegeben.
Mhm.
Relativ kommerzielles Projekt, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, aber wahrscheinlich kennt fast jeder Bilder von Gustav Klimt aufgrund dieser großen Ausstellung, das ist so ein bisschen so ein Trend. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Rechte von den Künstlern erlochen sind, dann schnappt die sich jemand und marschiert in große Hallen und wirft das beleuchtet an die Wand und nimmt 25 Euro Eintritt dafür.
Ja.
Auch das ist jetzt nicht völlig verwerflich, sind halt kommerzielle Ausstellungen und wenn Kunst so bekannt wird, finde ich das jetzt auch erstmal nicht falsch. Aber jedenfalls, Klimts Porträt von Elisabeth Lederer kommt am 18. November, wenn ihr das danach hört, wisst ihr es schon, unter den Hammer bei Sotheby's in New York und es ist wohl auf Rekordkurs. Also die Schätzung im Moment, was es bringen wird, ist 150 Millionen Dollar.
Oh, okay.
Und wenn ihr jetzt da draußen keinen einen Kontext wollt, was das bedeutet, also das habe ich dann auch nochmal nachgeschaut heute. Das bis dato teuerste Gemälde auf einer Auktion ist das von Da Vinci oder eines von Da Vinci. Das ist für 450 Millionen Dollar verkauft worden. Und auf Platz 2 kommt dann ein Warhol-Gemälde beziehungsweise Foto von Marilyn Monroe. Das liegt bei 195 Millionen Dollar. Das heißt, Klimt ist mit den 150 ganz gut dabei.
Wahnsinn. Oh mein Gott, ja.
Ja. Fand ich ganz spannend. Also, ich meine, Geld ist natürlich für freischaffende Künstler auch einfach nicht irrelevant. Ja, jetzt mal, das sind jetzt, Klimt selbst hat zwischendurch echt ein bisschen am Hungertuch genagt, wie man das so sagt. Also, es gibt ganz lustige Anekdoten von ihm. Also, aus heutiger Sicht wirken die lustig. Es war natürlich eigentlich gar nicht lustig, wo er wirklich gesagt hat, so, ich müsste jetzt mal noch ein paar Porträts zeichnen, sonst muss ich meinen kleinen, bescheidenen Rücklagen-Dings angreifen.
Ja.
Und so. Also, das war schon alles nicht so einfach wie ihn. Also, ich der rotiert im Grat, glaube ich, wenn er hört, was, 150 Millionen? Ja, aber ja, also wie gesagt, Geld ist natürlich nicht irrelevant. Also wir das jetzt auch nicht irgendwie wegreden oder so. Künstlerinnen.
Ja.
Ist auch nochmal ein eigenes Thema, habe ich festgestellt. Ich habe da auch noch eine lustige Anekdote gefunden. Auch da muss ich jetzt eigentlich schon wieder, ich sag zu oft, das ist eine lustige Anekdote, weil eigentlich ist es so semi-lustig, aber aus heutiger Sicht, also es gibt ein Beispiel von einem Herrn namens Tadeusz, ich spreche ihn jetzt wahrscheinlich falsch aus, Tadeusz Lubanski. Der hat sich 1910 an der Kunstakademie in München beworben, ist angenommen worden und ein Jahr hat er auch recht erfolgreich und dort studiert, bis seine Verkleidung entlarvt wurde und sich Tadeusz als Sophia herausgestellt hat. Denn Frauen durften damals gar nicht studieren. Kunst.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ne? Das ist unglaublich.
Nur ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Das ist jetzt nicht gigantisch.
Ja.
Und dann in dem Zusammenhang, wenn man das dann liest, das hat einer der größten oder bekanntesten Künstler mal gesagt, Georg Baselitz 2013, Frauen malen nicht so gut. Das ist ein Fakt.
Mhm.
Was fällt uns dazu ein, außer Schorsch, mal, aber red nicht viel.
Ja, totaler Blödsinn. Das ist ja, völliger Quatsch. Also es gab auch damals schon sehr viele gute Künstlerinnen. Sie haben halt einfach nicht die gleiche Bühne bekommen. Es war super schwierig. Also deswegen diese Geschichte. Ich finde es unglaublich, dass sich jemand über so lange Zeit als Mann verkleidet hat, um überhaupt die Gelegenheit zu haben, Kunst zu studieren.
Ja.
Und viele Frauen damals, glaube ich, haben ja auch wie Angestellte für männliche Künstler gearbeitet. Ne? Und die Künstler durften dann unterschreiben, die Arbeiten, die die Künstlerinnen gefertigt haben.
Ja.
Also das waren so zumindest kleine Wege, wo sie in dieser Szene arbeiten konnten.
Ja. Also ich habe auch, das fand ich ganz spannend, im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt gab es mal eine Ausstellung, die sich mit Kunst und Höhlenmalerei auseinandergesetzt hat. Also die haben das genannt, den Urknall in der Kunst. Und es war total spannend. Die haben sich so mit diesen berühmten Höhlenzeichnungen beschäftigt. Als die erforscht wurden, hat der Forscher, der das gemacht hat, tatsächlich gezielt junge Frauen von Kunstakademien, damals durften sie ja dann schon 40 Jahre dort studieren, mitgenommen, weil er gesagt hat, man hätte das, ich glaube, es muss so um 1960 rum gewesen sein. Natürlich hätte man das damals einfach auch schon fotografisch dokumentieren können, aber er sagt so, Fotografie gibt in diesen Höhlen das nicht vollumfänglich wieder. Und er hat die dann auf riesigen Leinwänden, das mehr oder weniger mit der gleichen Struktur, wie es auch auf den Felsen waren, übertragen lassen. Irre Arbeit.
Wow.
Und die ist natürlich eigentlich gar nicht so, damals nicht so stark gewürdigt worden, wie besonders das war.
Ja, ja.
Und das ist dort halt ausgestellt gewesen. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo sehen kann. Ich glaube, in Frankfurt, die gehören eigentlich nach Frankfurt ins Senckenberg-Museum.
Mhm.
Wahrscheinlich kann man sie da sehen, aber das ist wirklich spektakulär. Also,
Wahnsinn,
Das fand ich ganz spannend, dass er, obwohl er es hätte einfach, weil man würde eigentlich denken, ich fotografiere es doch, was ist das ja eine völlig unnütze Arbeit. Aber der hat gesagt, nein, das muss irgendwie, und er hat halt eben gezielt auch Künstlerinnen ausgewählt.
Ja.
Irgendwie auch ganz spannend. Also ich meine, bis heute ist es so, muss man ja leider sagen, dass tatsächlich Frauen im Kunstbetrieb schlechter bezahlt werden, oft auch schlechtere Bühnen bekommen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, dieses Jahr auch mehr Kunst kuratiert. Ich weiß nicht, ob dir das da irgendwie untergekommen ist oder wie so dein Gefühl da ist.
Dass Frauen schlechter bezahlt werden, ist ja nicht nur in der Kunst.
Ja,
das ist leider heutzutage immer noch ein Thema. Aber ich muss sagen, also zum Glück ist der Wandel da extrem groß. Und ich sehe auch sehr, sehr viel Support, nicht nur von Frauen für Frauen, sondern tatsächlich von Männern für Frauen, um jetzt auch so eine extreme Bewegung einfach zu schaffen. Also jetzt in der Kunstszene oder jetzt auch während der Zeit des Skulpturenparks und auch durch die ganzen Kontakte habe ich das jetzt nicht festgestellt, dass da irgendwie es für die Künstlerinnen schlechter ausfällt. Aber man sieht einfach auf der Bühne oder in Ausstellungen oft noch, also anteilig mehr Künstler. Aber das hängt ja auch von Bewerbungsphasen und sowas ab. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt gezielt so,
Nee, das ist natürlich ein strukturelles Problem. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es ist noch nicht so lange, dass Frauen überhaupt an Kunstakademien zugelassen wurden. Also vergleichsweise, ja. Und natürlich haben Frauen schon immer gemalt, ist ja keine Frage. Sie haben es nur oft nicht auf eine professionellere Art und Weise tun können wie Männer.
Ja.
Also so. Also von daher ist das irgendwie, finde ich, eindeutig. Wir haben übrigens, das können wir jetzt, muss ich nachher vielleicht mal fotografieren, sehen wir jetzt nicht. Es gibt ein schönes Buch, 100 Frauen aus der Kunst, das gezielt eben gemacht worden ist, um einfach auch mal zu zeigen, was für ein Portfolio es ja gibt. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Künstlerinnen oder so. Ich habe jetzt aber schnöde, weil wir ja hier so ein bisschen Technik-Hiccup hatten am Anfang mit den Mikros, habe ich jetzt das Mikro, was wir benutzen, auf dieses Buch draufgestellt. Also das muss jetzt leider erstmal dafür herhalten.
Wir machen ein Foto.
Genau, wir machen ein Foto von dieser, von diesem schönen Setup, was wir hier haben. Ich kann nicht malen, habe ich noch auf dem Zettel stehen.
Ja.
Hast du diese Art Selbstzweifel jemals gehabt oder gar nicht?
Ich persönlich nicht, aber ich habe auch gemalt, bevor ich sprechen konnte oder laufen konnte. Also das war wirklich etwas, womit ich sehr früh gestartet habe und zum Glück nie dieses Gefühl bekommen habe. Wirklich nicht. Also hat mir auch nie jemand gegeben. Aber ich höre es unglaublich oft. Ja. Also alleine ich biete ja Workshops an. Und da kommt das wahnsinnig oft vor.
Ja.
Vor allen Dingen, also wenn die Leute auch jetzt dazu eingeladen worden sind und nicht selbst sich anmelden, es ist immer noch so eine Hemmung. Ich glaube, zu malen vor anderen, immer noch das Gefühl, etwas beweisen zu müssen, die Sorge, dass es falsch ist. Ja, das ist ja auch wieder so eine Sache, wer behauptet denn oder wer kann beurteilen, was richtig und falsch ist. Gerade bei Kunst ist es ja ein Ausdruck von Emotionen, von Gefühlen, also es soll ja erstmal einfach Freiheit schaffen. Ja,
lustig. Ja, genau. Die Workshops, die du schon angesprochen hast, da habe ich ja auch schon teilnehmen können. Das hat da natürlich total viel Spaß gemacht. Und außerdem gibt es natürlich immer noch so Tricks und Kniffe und Handwerkszeug, die man halt lernen kann. Natürlich, die da dann noch ein bisschen Freude dazugeben, zu experimentieren. Aber mir ist halt auch aufgefallen, dass da wirklich Sachen dabei waren, wo ich gedacht habe, meine Güte, das sieht mega professionell aus. Das würde mir jetzt in der Galerie oder so nicht auffallen als, keine Ahnung, er hat das erste Bild gemalt oder so. Geht's dir auch häufiger so, dass du denkst so, wow, das ist eigentlich hier ein total talentierter Künstler oder Künstlerin, die hier sitzt?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, aber das ist wirklich, weil sie sich getraut haben. Weil wenn ich diejenigen dann anspreche, die sagen mir dann, dass sie noch nie gemalt haben oder es nie praktizieren und selbst total überrascht sind über das Werk, was sie gerade kreiert haben. Und das kommt sehr, sehr oft vor. Und das ist halt wirklich dieser Prozess des Loslassens, des Freilassens, sich so wieder ein bisschen zurück in die Kindheit, ne? Weil als Kinder haben wir nämlich alle so gemalt. Wir waren nicht voreingenommen. Wir haben das auch von dem ganzen System, ne? Und was uns ja sagt, was richtig und falsch ist in der Schule, was wir gelernt haben. Es ist, das hatten wir alles nicht gehabt. Und deswegen malen besonders die Kinder auch so frei und unbeschwert und erzielen so Werke, die wir auch als sehr anspruchsvoll empfinden. Und das kann man aber zurückgewinnen, das kann man erlernen und das versuche ich in den Workshops zu vermitteln und das gelingt auch sehr gut.
Ja. Gab es jetzt nicht irgendwie zuletzt so viel Bass um irgendein Kleinkind, dessen Bilder so irrewitzige Preise aufgerufen haben?
Ja, genau.
Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber da sind so einige Videos viral gegangen, so wie Dreijähriger oder so.
Genau, ja. Ja, und die Bilder sind auch, die sind unglaublich, die sehen richtig toll aus, super anspruchsvoll. Also da kann sich jeder auch vorstellen, das hängt in irgendeiner renommierten Galerie. Und dann gibt's bestimmt auch wieder welche, die sagen, das könnte ich auch oder das kann mein Kind auch. Ja, aber ihr habt's halt nicht gemacht, das ist der entscheidende Unterschied. Also manche sehen das Potenzial und sagen, wir veröffentlichen und veröffentlichen es und schauen, was passiert. Und dann sind halt andere darauf aufmerksam geworden. Und dadurch ist so eine Welle eingeschlagen.
Ja. Klar, in dem angesprochenen Fall, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich werde es nachrecherchieren. Möglicherweise seht ihr es jetzt in den Shownotes, aber das muss ich nochmal checken. Da ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn das Kind noch so klein ist und es dann so ein bisschen in Anführungszeichen vermarktet wird. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit daran nicht. Aber das ist die Entscheidung der Eltern, wie sie damit umgehen natürlich. Ne?
Ja.
Natürlich hat denn jeder die Bude eingerannt mit einer Kamera oder so, weil das natürlich einfach eine schöne Geschichte ist oder so, aber ja.
Ja,
Mal gucken. Ich habe jetzt nicht mehr verfolgt, wie alt das Kind inzwischen ist und ob es weitermalt oder ob es vielleicht keinen Bock mehr hat oder so. Kann ja auch sein.
Ja, ich glaube, also es war ja so vor 3 Jahren, oder? War da so 3, 4 ungefähr?
Ja. Dann. Es ist noch nicht ewig her. Ich habe es irgendwie, aber das enttäuscht dann manchmal auch oder so. Ich meine, dass ich so vorletztes Jahr oder so darüber gelesen habe oder sowas. Keine Ahnung. Sie werden ja so schnell groß.
Ja. Genau.
Aber dieses, ich kann nicht malen, bei mir kam es tatsächlich so ein bisschen daher, ich habe immer schon gemalt, also oder war verschiedentlich kreativ. Also ich kann mich wirklich erinnern, dass ich auch alles ausprobiert habe, Aquarellmalerei. Dann hat mein Bruder angefangen, Graffiti zu sprühen, dann fand ich das irgendwie auch cool und habe das dann auch gemacht und mit allen möglichen rumexperimentiert. Ich habe immer irgendwas gemacht. Und dann habe ich aber halt angefangen zu studieren und zwar im Nebenfach historische Ethnologie und bei Völkerkunde geht es natürlich immer darum, dass man Forschung auch dokumentieren muss. Also zum Beispiel, indem man sie fotografiert oder, davon hatten wir es ja gerade, indem man sie zeichnet.
Mhm.
Weil vielleicht hat man vielleicht nicht die Möglichkeit zu fotografieren oder sowas. Und dann haben wir halt in der Sammlung gesessen, im Institut und haben so verschiedene Gegenstände gehabt, so afrikanische Masken oder Schemel und sowas oder so Kalebassen und sollten die zeichnen. Und ich habe schon gesehen, so okay, das ist jetzt wirklich nicht meine Stärke, was detailgetreu abzuzeichnen. Ich nehme mal hier so ein Schemel, das kriegst du vielleicht hin. Das war so schief und krumm. Und dann hat man mich ja ein bisschen mitleidig angeschaut und gesagt, so naja, vielleicht fotografierst du es besser oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Es war so krumm, dass ich einfach beschlossen habe, ich kann halt nicht malen. Ich habe das gar nicht als Beleidigung aufgefasst, sondern eher so, oh ja gut, da mache ich jetzt etwas anderes. Ich habe dann tatsächlich so eine Fotografiephase gestartet und habe ganz viel fotografiert.
Mhm.
Aber das ist mir irgendwie hängen geblieben, ich kann nicht malen. Bis dann mal eine Freundin von mir, die auch freischaffende Künstlerin gesagt hat, also Kopfschütteln so, jeder kann malen.
Ja,
wirklich, jeder kann malen. Der Punkt ist nur, dass du deine eigene Handschrift oder deine eigene Kreativität entdecken musst.
Genau. Also, so. Ja, gut gesagt. Ja, ich stimme da voll ein. Also es ist auch kein Talent. Also ich sage auch bei mir immer, wenn die Leute sagen, du bist so talentiert, das ist kein Talent, das ist einfach Übung. Das ist, weil ich es jeden Tag mache, jeden einzigen Tag. Und wenn man jeden Tag mit Holz arbeitet, dann ist man wahrscheinlich auch ein großartiger Schreiner oder keine Ahnung. Also wenn man etwas einfach sehr regelmäßig praktiziert, ist man einfach gut darin. Aber nicht, also deswegen, und gerade im Bereich Kunst, jeder kann es. Und diese ersten Kontakte und Berührungen, wie jetzt auch zum Beispiel bei den Workshops, ergeben ja manchmal dann so plötzlich ganz unglaubliche Werke oder
Was ich interessant finde, wir haben schon über Joseph Beuys gesprochen, da gibt es so ein berühmtes Zitat, jeder Mensch ist ein Künstler.
Mhm.
Das wird ja eher gerne so interpretiert, dass das jeder kann. So hat das nicht gemeint. Er hat so einen erweiterten Kunstbegriff, habe ich dann nachgelesen, eigentlich verwendet, der einfach heißt, dass jeder Mensch sozusagen gestaltend an der Gesellschaft mitwirkt und dadurch ein Künstler ist oder so. Mhm. Was ich auch völlig valide finde, so als eine Idee. Trotzdem wäre ich mittlerweile auch dabei zu sagen, sorry Leute, aber ihr könnt alle zeichnen. Das ist wirklich, das ist das Beste, was mir jemals jemand gesagt hat. Ich würde das auch immer wieder zitieren. Das war übrigens Katja Holz, die ich auch gerne verlinke mit dem, was sie macht.
Mhm.
Eine deutsch-amerikanische Künstlerin, die auch wirklich wahnsinnig tolle Sachen macht. Und die hat halt total recht. Es geht wirklich darum, dass man eine eigene Handschrift findet.
Ja.
Vielleicht auch ein Motiv oder sowas. Also ich erkenne ja auch bei deinen Bildern sofort eine gewisse Handschrift und so.
Mhm.
Und selbst bei meinen Sachen sehe ich mittlerweile so, okay, wenn ich mir das angucke, was ich vor einem Jahr gemacht habe, gerade wenn man so ein Motiv hat, das man zeichnet, dann sehe ich schon, ich mache ja immer diese Geister.
Ja.
Die sahen am Anfang total anders aus. Mittlerweile habe ich eine totale Übung da drin. Und ich finde, die haben alle so einen gewissen Ausdruck, den sie vor einem Jahr noch nicht hatten.
Ja.
Ja, also so unabhängig davon, ob jetzt jemand anders die schön oder originell findet. So, das ist ja sowieso immer subjektiv. Aber
es ist so dein Stil. Ja. Es ist so, man merkt das, oder es hat einen Wiedererkennungswert. Ja.
Es gibt Dinge, die ich nicht kann.
Ja.
Das weiß ich. Also ich werde wahrscheinlich... Klar, das ist letztlich Handwerkszeug, aber ich habe nicht so ein Interesse daran, jetzt zum Beispiel perfekten Fahrrad zeichnen zu können.
Mm.
Das wäre ganz schön, aber es gibt Leute, die können das. Die können das aus dem Gedächtnis auch zeichnen. Ich muss das sehen. Ich kann ein stilisiertes Fahrrad malen, das hat dann auch vielleicht sowas Comichaftes, aber ich müsste auch zum Beispiel eine Vorlage haben.
Mm-hmm.
Ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder so. Gibt es Dinge, wo du sagst, so, die liegen mir und andere Dinge so, also das würde ich, nee, ist nicht meins.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar in der Technik sowie auch im Motiv. Ja, also es gibt Sachen, die gehen mir aus dem Kopf heraus. Das sind gerade diese ganzen Frauenporträts, wobei die jetzt ja auch nicht fotografisch sind. Ne? Die sind ja im Gegenteil meistens mit sehr extremen ja, ausdrücken, entweder übertrieben große Augen oder also irgendein extremer Gesichtsausdruck oder sowas, aber das mag ich auch einfach zu malen, deswegen fällt es mir auch leicht. Aber es gibt andere Sachen, die fallen dann eher in Richtung Auftragsarbeiten. Da brauche ich eine Vorlage. Also wenn es auch die Porträts von den Leuten ist, also da kann ich das nicht nur, wenn ich sie angucke, machen. Ich brauche dann ein Foto oder am besten 3, 4, um wirklich die Mimik so zu erkennen.
Ja.
Und Tiere. Tiere fällt mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Aber das ist auch eher so dieses Fell, diese vielen Haare. Und
was ich zum Beispiel gut zeichnen kann, sind Pferde.
Ja.
Weil ich ja immer geritten bin. Ich habe, das ist, glaube ich, wahrscheinlich das erste Motiv, an dem ich mich versucht habe. Ich kann dir sofort auf der Stelle ein wirklich anständiges Pferd zeichnen. Aber Tiere finde ich ansonsten auch schwierig. Ich habe auch schon ein paar Popkulturfolgen über Tiere gemacht, namentlich über Hunde. Ich habe Hunde gezeichnet. Da denkst du echt so, was ist das? Ja. Was soll das sein? Ja. Tiere sind tatsächlich
nicht so. Aber Pferde, stimmt. Ja gut, du warst ja halt viel mit Pferden, ne? Und da hast du auch einfach die ganze Anatomie wahrscheinlich einfach vor Augen und
also krasserweise, das musste ich schon auch lernen, aber tatsächlich kann ich das heute noch, obwohl ich jetzt lange aufgehört habe, Pferde zu zeichnen, aber ich kann dir relativ schnell ein anatomisch einigermaßen korrektes Pferd zeichnen. Ich weiß, wo was sitzt und sitzen muss, damit es wirklich nach Pferd aussieht. Aber wie gesagt, ich scheitere schon an Hunden ansonsten. Ich würde gerne noch ganz kurz das Thema Videospiele streifen. Ja. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Also zumindest eins will ich gerne erwähnen, das heißt Please Touch the Artwork, weil das passt einfach so super in den Kontext, weil natürlich ist in Museen immer so, nicht anfassen. Ich war in der Grundschule mal im Goethehaus übrigens in Frankfurt.
Ja.
Anekdote, da geht man natürlich viel mit Kindern hin und habe direkt einen Anpfiff kassiert, weil ich mich auf den Stuhl gesetzt habe da.
Ja, es ist ja auch so eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Also es ist ja wie bei,
ich dachte, da kann man sich hinsetzen und ihr habt direkt einen Anschiff. Und bei Please Touch the Artwork, da geht es um bekannte Gemälde auch, von die alle kennen. Wir haben ein paar davon auch schon erwähnt. Da sind, glaube ich, auch so Mondrian ist da drin und so weiter. Und man darf die quasi alle anfassen. Das ist wie so ein kleines Rätselspiel, sehr grafisch. Das ist so eine One-Man-Show.
Mm.
Ein belgischer Künstler, der das macht. Ich glaube, das erste, Please Touch the Artwork, das ist auch kostenlos. Könnt ihr euch kostenlos bei Steam runterladen. Das kostet nicht mal was. Also würde ich empfehlen. Und ansonsten ist natürlich immer so, das ist jetzt ein bisschen eine Phrase. Ich will das gar nicht so weit ausmerzen. Sind Videospiele Kunst? Ich finde, das kann man für nichts per se sagen. Es ist nicht jedes Buch irgendwie auch Kunst. Aber natürlich können sie es sein und es gibt halt viele tolle Spiele. Okami ist noch eins, was ich empfehlen würde. Das ist schon älter, ist aber dann vor ein paar Jahren nochmal in so einer remasterten Version rausgekommen, wo man auch im Prinzip, das ist ein Adventure, wo man aber auch zeichnerisch quasi tätig wird. Also manche Dinge muss man im Spiel zeichnen, sonst damit sie existieren.
Das finde ich
auch eine schöne Idee irgendwie.
Ja, also ich finde Videospiele, ich bin nicht so die Gamerin, das hatte ich dir erzählt, das ist nicht so ganz an mich rangekommen, aber trotzdem allein visuell, was da aufgebaut wird, also das ist auf jeden Fall Kunst an sich schon, ne? Also vom Grafischen her ist es auch die Animation, alles auch und die Idee natürlich. Ja.
Dann soll es das gewesen sein zum Thema Videospiele. Guck mal, wir sind super in der Zeit. Ich würde jetzt, wenn du dazu nichts mehr dringlich ergänzen willst oder vielleicht nochmal, wir haben ja, das seht ihr jetzt nicht, liebe Menschen da draußen, wir haben hier beide wilde Zettel. Ich einen Stapel, du einen Stapel, weil jeder sich natürlich vorher Gedanken und Notizen gemacht hat. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, bevor wir zu dem Thema Empfehlungen kommen, wo du sagst so, also das sollten wir aber, das würde ich gerne noch einflechten. Das ist ein wichtiges Thema, das haben wir ausgelassen.
Ich glaube bei mir nicht. Tatsächlich sind wir alles, was ich mir notiert hatte.
Wir waren eben spitzenmäßig vorbereitet. Super, wir haben auch ein bisschen Anlauf genommen, bis wir einen Termin gefunden haben. Wir wollten es ja eigentlich schon im Sommer machen.
Das stimmt.
Empfehlungen. Magst du uns was empfehlen zum Thema Kunst? Irgendwas, was dir am Herzen liegt? Eine Ausstellung, ein Buch, eine Doku? Du sagst, schaut mal da rein.
Erstmal ganz grundsätzlich viel, viel offener dafür werden und mit offenen Augen auch durch die Stadt gehen. Also es ist immer wieder so ein Thema Kunst im öffentlichen Raum. Ich liebe es. Es ist gratis. Es ist das Beste, was wir eigentlich haben können. Und es gibt so viel davon. Und man kann sich überall erkundigen. Es gibt sehr viel über die Künstlerinnen und Künstler, ob es Skulpturen sind oder Graffitis. Man findet immer Interessantes und schaut da einfach mal rein, weil auch für die, die es kreiert haben, ist das immer was Besonderes, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und ja, grundsätzlich Ausstellungen fördern, zu allen gehen, auch bei den kleine Künstler, also die, es gibt davon sehr viele und genug Ausstellungsflächen.
Ja, würde ich sofort unterschreiben und unterstreichen natürlich. Gerade auch quasi in eurem Nahbereich würde ich das immer empfehlen, ja, weil es ist natürlich, die Schirn ist eine tolle, haben wir schon erwähnt, ist eine tolle Kunsthalle, so spektakuläre Ausstellungen wie auch, keine Ahnung, zuletzt, was war das, Van Gogh im Städel, hat ja viel Bass auch gehabt. Ja. Das ist schön, da hinzugehen, aber wenn ihr könnt, geht auch in kleine kommunale Galerien, in städtische Galerien oder so. Da kann man unter Umständen wirklich tolle Entdeckungen machen.
Ja.
Also, ich habe natürlich, wie das meine Art ist, meine Empfehlung in letzter Sekunde nochmal umgeschmissen. Und ich will auch nicht zwei machen. Deswegen, das habe ich jetzt improvisiert. Es gibt ein ganz schönes Buch zu dem Thema, was wir auch angesprochen hatten. Das heißt, das war Kunst, jetzt ist es weg. Und das versammelt diese ganzen skurrilen Beispiele ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also zum Beispiel auch Kunst, die versehentlich kaputt gemacht worden ist. Das ist dir wahrscheinlich auch schon mal passiert, vermutlich mal, oder?
Das ja,
ist
natürlich. Ja.
Eine Flasche runtergefallen oder so. Aber dafür hast du dir noch nicht dein Studio abgefackelt. Das hat nämlich ein, glaube ich, englischer Künstler mal geschafft. Der hat 10 Jahre seines Schaffens vernichtet, weil er dazu neigte, mit so Schneidbrennern, glaube ich, seine Bilder am Ende zu, wie so ein Finishing damit zu machen.
Mm. Oh Gott. Ja.
Oder auch, da sind schöne kleine Anekdoten auch drin, weil wir es so oft häufig jetzt in der Runde, in der Stunde, die wir gesprochen haben, über Kunst im öffentlichen Raum hatten. Mm. Es gibt in Freiburg in Tübingen, gibt es eine Skulptur. Die ist eine große, riesige, große Steinskulptur und stellt eine Vulva dar. Und ein amerikanischer Tourist hat sich gedacht, super für ein Selfie. Stell dich doch rein.
Ja, ich kenne die Geschichte, stimmt.
Und ist dann irgendwie hat sich da reingestellt und kam halt nicht mehr raus. Also, ich kann euch sagen, das war eine schwere Geburt. Der Witz steht im Buch, der ist nicht von mir. Wie viele Feuerwehrmänner braucht man, um einen Studenten aus einer Vulva zu befreien? Ich sag's euch, 22. Also dieses Buch, das war Kunst, jetzt ist es weg, ist meine Empfehlung. Es ist ein kleines Buch, ist auch nicht teuer und ist eine unterhaltsame Beschäftigung mit Kunst.
Sehr schön.
Olga, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Trotz unseres Technik-Hiccups am Anfang, wir sitzen jetzt hier, wie gesagt, mit einem Mikrofon. Ich hoffe, das geht sich alles schön aus. Eigentlich hatte ich mir das total spektakulär professionell vorgestellt, aber nun.
Hat alles geklappt.
Ja. Fein, vielen Dank. Dann sage ich an der Stelle jetzt einfach mal Dankeschön und drücke auf Stopp.
So, liebe Kunstfans, verehrte Sachverständige und Swifties, wir sind am Ende angelangt, aber wie immer folgt noch der Schlusskommentar. Eine wichtige Korrektur habe ich hier schon im Talk eingebaut. Der teuerste lebende Maler derzeit heißt Gerhard, nicht Jörg. Die angesprochene Doku ist in den Shownotes verlinkt, die gibt's nämlich gerade in der Mediathek von Arte zu sehen. Wir haben bei der Aufnahme aus Gründen etwas improvisieren müssen, was man hoffentlich nicht hört. Jedenfalls stand das Mikro auf dem Buch I Love Women in Art, das spannende Künstlerinnen vorstellt. Es ist natürlich schöner zum Durchblättern statt als Mikrofonpodest und ihr findet es in den Shownotes verlinkt, wie auch die wichtigsten anderen Quellen und Infos. Schaut unbedingt bei Olga im Netz vorbei. Ihr könnt dort ab und zu ihr über die Schulter schauen und sehen, wann der nächste Workshop in eurer Nähe stattfindet. Wie immer hoffe ich, euch hat auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Und denkt dran, ihr könnt alle malen. Gleich rumst euch das Outro in die Gehörgänge und danach gibt's noch ein paar weirde Outtakes von meiner Aufnahmesituation für die An- und Abmoderation. Tschüss!
Bin gleich da. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Bis gleich. Also, die gehen gleich los. Moment. So, Sie hören mich jetzt dabei, wie ich unter den Tisch krabbel, weil ich mit der Soundqualität oberhalb des Tisches nicht zufrieden bin. So, ja. Egal, es geht jetzt los.
Ja, ich krieche aus dem Schreibtisch wieder raus.
Ach, endlich wieder unter dem Tisch. Zur Abmoderation. gleich haben wir es.
Wow. Also wirklich.
Hab's gleich.